Herzlich willkommen erstmal dir, lieber Christoph, und dann auch dir, Elisabeth. Hörst du mich?
Ja, ich höre euch.
Christopher hat eigentlich Speditionskaufmann gelernt und war dann einige Jahre im Gebetshaus als Missionar tätig. Dann war er ein Jahr tätig bei der Initiative Free Indeed, die gegen Pornografie denen hilft, die da verstrickt sind. Und jetzt ist er seit
knapp einem halben Jahr
bei Berufe der Kirche tätig. Er ist seit 12 Jahren verheiratet mit Elisabeth und sie haben 4 Kinder. Kurz als Einstieg, als Realschullehrerin habe ich in der 8. Klasse ja auch den Themenbereich Sexualität. Und wenn es dann mal überhaupt zu dem Thema kommt, Sex vor der Ehe oder nicht, dann kommt von den Schülern immer gleich, hier, da kauft man ja die Katze im Sack. Genau, deswegen freuen wir uns voll, dass du uns heute was darüber erzählst. Was meinen wir als Kirche da damit und warum ist das auch eine Option?
Kein Sex vor der Ehe. Ich fange jetzt einfach an. Nachher werden wir uns nochmal anders vorstellen. Werdet ein bisschen was zu uns erfahren. Kein Sex vor der Ehe. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal in eurem Freundeskreis gesagt habt. Also ich habe es mich damals getraut und habe das in meinem Freundeskreis gesagt, dass ich kein Sex vor der Ehe leben will. Und ich bin aufgefallen. Also die Leute haben mir zugehört, weil ich bin mir vorkommen wie E.T. Und die Reaktion meiner Freunde war eigentlich, wie kann man das denn machen? Also meiner säkularen Freunde. Und die andere Reaktion war, dass es ja eigentlich fast schon ein bisschen krank ist. Das ist ja nicht normal. Man kann ja seine Sexualität nicht unterdrücken. Aber ich möchte euch heute Abend einfach drüber erzählen, warum es so schön ist, zu warten und was das auch für eine Beziehung bringt und was das auch mit einem selber macht. Also das heißt, Sexualität deutet eigentlich immer auf einen Mensch hin. Es deutet immer auf dich oder auf mich als Persönlichkeit hin. Und ich möchte heute so ein bisschen was über das Innen und das Außen erzählen und warum das übereinstimmen sollte oder muss. Und anhand von unserer Sprache versuche ich das euch verständlich zu machen. Wenn wir sprechen, wenn ich jetzt zu euch rede oder wenn ihr untereinander redet, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ihr sagt die Wahrheit oder ihr lügt. Die 2 Möglichkeiten gibt es eigentlich. Wenn mich einer nach dem Weg fragt und sagt, wo ist denn der Bahnhof? Und ich sage, du musst da in die Richtung laufen, dann sage ich dann nicht die Wahrheit, sondern ich müsste ihn eigentlich in die Richtung ungefähr schicken. Das wäre richtig. Und wenn das eine von dem, wo der Bahnhof ist und von dem, was ich sage, nicht übereinstimmt, dann ist das eine Lüge. Und das Gleiche, was wir mit unseren Worten machen, können wir auch mit unserem Körper machen. Also es gibt in der Pädagogik, wird das oft hergenommen, die Körpersprache. Wenn ich jetzt den ganzen Abend so dastehe, da würdet ihr auch irgendwann denken, was ist denn das für ein verschlossener Typ? Und in einer Beziehung, mal völlig unabhängig, ob das jetzt eine Liebesbeziehung ist, sondern in einer Beziehung spreche ich mit meinem Körper. Also zu meinem Chef gebe ich zum Beispiel die Hand. Ich würde meinen Chef jetzt nicht umarmen. Ein Rafa, den kenne ich, seit ich 12 bin, beziehungsweise meine Frau, die würde ich umarmen, weil wir uns einfach schon lang gemeinsamen Weg haben und wir so vertraut sind, dass da eine Umarmung irgendwie auch angepasst ist. Meinen Kindern würde ich zum Beispiel, oder gebe ich auch einen Bussi. Mein Sohn kommt manchmal her, wenn ich ihn ins Bett bringe und wir beten nur gemeinsam. Und dann ist das für ihn so ein Ritual, dass er mir dann einen Bussi gibt. Das ist auch eine Form von Beziehung. Küssen ist dann schon wieder irgendwie intensiver. Das würde ich auch nicht jeden. Also wenn ich euch jetzt sehe, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Also ich würde jetzt nicht herkommen und würde euch einfach einen Kuss auf den Mund drücken. Das wäre irgendwie komisch. Das heißt, wir können mit unserem Körper sprechen. Und dann gibt es auch wieder unterschiedliche Formen von Zärtlichkeit. Und dann sind wir schon wieder eher in Richtung Beziehung. Und wenn das mit meinem inneren Gefühl, wenn diese Form von Zärtlichkeit mit meinem inneren Gefühl nicht übereinstimmt, dann ist es komisch. Also ich würde jetzt nicht zu meiner Mutter hingehen und würde sie küssen. So innig. Das wird sich komisch anfühlen. Drum ist dieses Thema kein Sex vor der Ehe, Gott und der Kirche so wichtig. Weil dieses Innen und das Außen bei uns Menschen übereinstimmen sollte und muss. Und weil es Gott ein Anliegen ist, dass das eine Einheit ist. Dass das eins ist. Und darum gibt es dieses 6. Gebot. Wer kennt 6. Gebot?
Du sollst nicht die Ehe brechen.
Du sollst nicht die Ehe brechen, genau. Also alles, was so, alles, was so Sexualität ist, fällt unter dieses Gebot. Und Liebe ist etwas so was Besonderes, dass Liebe immer der Wahrheit entsprechen muss. Und wisst ihr warum? Weil Liebe immer Wahrheit ist. Weil die Liebe von Gott gegeben ist. Gott ist die Liebe. und Gott ist die Wahrheit. Von dem her, das ist untrennbar. Und wenn ich Sex habe oder wenn ich allgemein an Sexualität denke mit meinem Partner, dann ist das ja ein bewusstes Hingeben und sich hinschenken, was ich da tue. Aus Liebe, hoffentlich. Das heißt, in dem Moment, wo ich Sexualität auslebe, dient mein Körper meiner Entscheidung. Ich habe mich entschieden, mich der Person komplett hinzugeben und mein Körper ist Ausdruck dieser Entscheidung. Das heißt, 100% des Schenkens in einer Beziehung ist Sexualität. Das ist der größte Ausdruck an sich hingeben, an sich schenken in einer Beziehung, die man sich einander spenden oder geben kann. Und letztendlich gibt es dann auch nichts Verbindlicheres, seine Liebe auszudrücken wie Sex. Ich kann meiner Frau nichts Verbindlicheres geben oder ihr zeigen, wie sehr ich sie liebe, außer in diesem Akt, wo ich mich komplett hingebe, wo ich mich als Christopher in meinem ganzen Wesen, Körper, Seele, Geist, verschenke. Jetzt, was hat das mit Innen und Außen zu tun? Wenn Innen und Außen nicht übereinstimmt, dann sind es keine 100%. Dann ist nur ein Teil. Und genau das ist dieses Katze im Sack kaufen. Ja, das basiert eigentlich drauf. Ich muss ja schauen, ob das mit uns im Bett auch funktioniert. Ja, was mache ich denn, wenn es nicht funktioniert? Und wenn du dich nicht zu 100% schenken kannst, wenn ich mich nicht zu 100% schenken kann, ist es in dem Moment eigentlich eine Lüge. Unsere Gesellschaft neigt dazu, sich nicht mehr entscheiden zu wollen. Aber Liebe ist eine Entscheidung und drum gehört diese Entscheidung, gerade in der Liebe zwischen Mann und Frau, in einen geschützten Rahmen, in die Ehe. Das heißt nicht, dass ihr nicht verliebt sein dürft. Das meine ich gar nicht damit. Aber diese 100%ige Entscheidung für Liebe gehört in die Ehe. Und das ist die Wahrheit. 100% der Entscheidung gehören in diesen geschützten Rahmen der Ehe. Manchmal ist es so, dass sich Wahrheit nicht immer gut anfühlt. Also wir Menschen, wir haben ja auch Gelüste oder Triebe. Und das drückt sich auch durch Sexualität aus. Aber manche Sachen müssen sich nicht immer gut anfühlen. Unsere Gesellschaft neigt dazu, es muss sich richtig anfühlen, es muss sich gut anspüren. Ich habe ein Recht auf Gesundheit zum Beispiel oder ich muss topfit sein. Es muss mir alles dienen. Aber es ist nicht dieses Joch, das der Herr uns manchmal gibt, das wir auch zu tragen haben. Wahrheit ist nicht nur Spaß, aber es ist wie im Advent. Ich finde, Florian hat das echt schön gesagt, diese Wartezeit auf was hin. Es macht wenig Sinn, wenn ich den Adventskalender an einem Tag esse und am nächsten Tag feiere ich Weihnachten. Vor allem, wenn ich dann ja nochmal 23 Tage warten muss, bis alle anderen Weihnachten feiern. Was mache ich denn dann? Das heißt, erst kommt der Bund, das ist die Ehe, und dann kommt die Sexualität. Das wäre die logische Reihenfolge. Wenn ich von diesem Bild innen und außen muss übereinstimmen, am Ausgehen. Und in der Bibel finden wir da, ich finde, ein sehr drastisches Bild. Ich glaube, Jesus zitiert da eine Stelle aus dem Alten Testament, wo er sagt, wenn Mann und Frau miteinander schlafen, werden sie ein Fleisch.
Genesis.
Genau, danke. Ja. Und also wenn ich jetzt von dieser Bildsprache ausgehe, wenn die ein Fleisch werden, ich weiß nicht, habt ihr schon mal ein Stück Fleisch in der Hand gehabt? Ich wollte heute eigentlich eins mitbringen und ich habe mit meinem Chef drüber gesprochen und habe gefragt, wie findest du die Idee, wenn ich so ein Stück Fleisch mitbringe? Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht ein bisschen martialisch. Also ich habe es jetzt nicht dabei. Ich werde das euch anhand eines roten Papiers dann nachher versuchen zu zeigen. Also die zwei werden ein Fleisch. Und Fleisch hat die Eigenschaft, richtig gut zusammenzuhalten. Das ist ja ein Muskel. Das hält zusammen. Also wenn wir jetzt vom normalen, guten Stück Rindfleisch ausgehen, gut, dass wir schon gegessen haben. Die Männer würden hungrig werden. Und man kann das nicht einfach auseinanderreißen, sondern man braucht ein richtig scharfes Messer, um einen sauberen Schnitt zu machen. Und tief in uns drin wissen wir, Sexualität ist so etwas Intimes. Das ist so etwas Verletzliches, weil so persönlich, es ist der intimste und persönlichste Bereich, den wir Menschen haben. By the way, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Missbrauch so fürchterlich ist. Weil es den intimsten Punkt eines Menschen trifft, wo man dann hilflos und wehrlos ist eigentlich auch. Klammer zu. Ich habe sie gar nicht aufgemacht, aber jetzt mache ich sie zu. Und Sexualität berührt unmittelbar unser Herz und unsere Seele. Es betrifft nicht nur unseren Körper. Es betrifft immer alles. Es betrifft uns als Wesen, als Mensch. Es betrifft dich. Und in der Hirnforschung gibt es Professoren, die haben herausgefunden, dass der erste Kontakt zur Sexualität, den wir Menschen in unserem Leben haben, unser ganzes Leben prägt. Also das hat Auswirkungen. Drum ist zum Beispiel Pornografie so wirklich eine schlimme Seuche. Ich kann es nicht anders sagen. Das Einstiegsalter bei Pornografie, und das egal ob Männlein oder Weiblein, ist mittlerweile 8 Jahre. Und das prägt die. Die sehen da Sexualität und meinen, so funktioniert es. Aber das auch für uns, je mehr Partner wir auf der sexuellen Ebene in unserem Leben haben, umso abgestumpfter werden wir in dem Bereich. Weil das wie dieses eine Fleisch ist, wir werden immer wieder ein Fleisch. Und plötzlich ist so eine sexuelle Geste nichts mehr wert. Das erleben wir in unserer Gesellschaft überall. Sex ist so omnipräsent. Werbung. Ich finde es immer witzig, wenn ich dann Handwerkerautos vorbeifahren sehe, die keine Ahnung was machen und mir dann so eine halbnackte Frau da entgegen schaut. Wo ich mir dann denke, was hat das jetzt mit einem Kaminkehren zu tun zum Beispiel? Keine Ahnung. Aber in dieser Welt leben wir und das läuft unter, uns fällt es vielleicht gar nicht mehr so auf, diese Werbung. Aber das läuft dann alles auch unterbewusst in unserem Kopf ab. Und deine Seele und dein Herz, die wissen da genau, um was es geht. Und wir leben leider in einer Generation, wo auch die, ich glaube, das ist so richtig hochkommen in den 68ern, also die sexuelle Revolution in Deutschland, wo wir leider sagen müssen, wir als Generation und auch vielleicht die Generation vor uns, wir erleben eine sexuelle Verwahrlosung eigentlich. Es ist nicht mehr heilig. Und ich möchte heute auch gar nicht einen Moralapostel oder so raushalten, sondern ich möchte dir sagen, hey, du bist so wertvoll, deine Sexualität ist so wertvoll, das ist so was Heiliges, was Gott dir da geschenkt hat. Da lohnt es sich zu kämpfen. Jetzt komme ich zu dem roten Papier und zurück zu dem Fleisch. Stellt euch vor, das ist Fleisch. Und wenn der Herr sagt, die zwei werden ein Fleisch und die trennen sich dann. Also nehmen wir an, das ist das Fleisch, Sexualität. Man schläft miteinander. Das Ergebnis ist das rote Papier. Oder das entsteht draus. Und aus irgendwelchen Gründen geht die Beziehung auseinander. Jetzt erstens ist es extrem schwer, dieses Papier zu zerreißen. Und zweitens kommt irgendwie nichts Schönes dabei raus. Das, was da entsteht, ist für dich nicht gut und für dem anderen geht es ja genauso. Oder der anderen geht es ja genauso, dass dann das Ergebnis eigentlich Zerbruch, Zerriss, irgendwas Zerknittertes ist. Irgendwas, was nicht mehr wirklich, es ist schon irgendwie da, aber es ist nicht mehr so wertvoll. Und ich möchte echt sagen, du bist zu schade für sowas. Wir sind zu schade für sowas, dass sowas passiert. Das ist nicht das, was der Herr, was Gott von sich wünscht für uns, sich vorstellt für uns. In meinem Freundeskreis, also dieser Freundeskreis, der hat sich dann schlussendlich auch von mir abgewendet, auch weil ich mich für die Lissi damals entschieden habe. Aber wenn sie ehrlich waren, dann ging es bei ihnen in Sexualität nur um das eigene Ego. Nur um ich. Und das ist aber nicht, das ist nicht Sexualität. Das sind nicht diese 100%. Das ist nicht die Übereinstimmung von innen und außen. Und ich finde, die Theologie des Leibes beschreibt das auch so schön, dass es ein Hinschenken ist, einander, und dass ich durch meine Sexualität den anderen ehre und dem anderen diene, mit allem, was ich habe, mit allem, was ich bin, auch wenn da manchmal eine Falte am Rücken ist oder keine Ahnung mehr. Wir sind ja alles Menschen, aber es ist hingerichtet auf den anderen. Und viele Menschen realisieren den Kompromiss, sind aber schon so abgestimmt. Und dann hört man oft, ja, du hast ja recht, aber ich kann es nicht leben. Ja, das stimmt von deiner Argumentationslinie aus, aber ich sag dir, du kannst es doch leben. Und jetzt wird die Lissi euch was erzählen, wie wir das in unserer Beziehung vor der Ehe gelebt haben.
Okay, hallo, hört ihr mich?
Ja.
Gut. Ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, von uns zu erzählen, von unserer Geschichte, wie wir das so gemacht haben, wie wir uns vorbereitet haben auf die Ehe und wie wir es geschafft haben. Genau, also ich möchte beginnen, und zwar sind wir beide in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Der Christoph war in Oberschwaben mit zwei Schwestern und gläubigen Eltern und ich in der Oberpfalz mit 7 Geschwistern und gläubigen Eltern, genau. Und wir haben beide schon das Gebet, auch in das Familiengebet in der Familie erfahren dürfen und sind deshalb auch in unserer Jugend, in die Jugendgruppe, in verschiedene Jugendgruppen gegangen, getrennt voneinander, wir wussten ja nichts voneinander, genau. Und ich war nie dabei in einer Jugendgruppe namens FCKW, das bedeutet fröhlich, charismatisch, katholisch sind wir. Und in dieser Jugendgruppe gab es immer Themen an einem Wochenende und wir haben uns so alle 8 Wochen getroffen. Und ein Thema, das jedes Jahr drankam, war Thema Sexualität. Also es war wirklich ein präsentes Thema in meiner Jugend. Und dort haben die Leiter meiner Jugendgruppe gepredigt über die Theologie des Leibes und natürlich über keine sexuelle Ehe und über die Schönheit der Sexualität in der Ehe. Und es waren meine Vorbilder und mir war natürlich relativ klar, dass ich das so leben möchte, dass ich mich aufheben möchte für meinen zukünftigen und dass ich warten möchte. Und ich habe mich entschieden, bevor ich überhaupt in eine Beziehung gegangen bin, und da bin ich im Nachhinein natürlich sehr froh und dankbar, dass ich so gute Vorbilder auch hatte. Genau. Was mir natürlich sehr wichtig war, ist, dass mein Zukünftiger das auch so sieht. Also das hatte ich natürlich nicht in der Hand, aber das war wirklich ein Gebetsanliegen. Es war ja wirklich wichtig, dass mein Mann auch als Jungfrau in die Ehe geht. Und wir haben uns dann 2004 auf der Elmend kennengelernt. Das war eine Leiterschaftsschulung in Fulda. Dort haben die Leiter von unseren Jugendgruppen ein paar Leute hingeschickt, um die dort auszubilden. Genau, und dann haben wir uns gesehen, verliebt und sind relativ schnell ein Paar geworden, weil wir super schnell wussten, dass wir füreinander bestimmt sind. Und haben auch viel darüber geredet, was unsere Sexualität betrifft. Und obwohl mein Mann eine sehr turbulente Vergangenheit hatte, hat ihn wirklich der Herr bewahrt vor Sex. Und wir haben uns dann natürlich entschlossen, auch das zu leben, bis wir heiraten. Wir haben uns dann nach einem Dreivierteljahr in Mechu verlobt. Und haben uns dort auch wirklich ganz besonders unter den Schutz Mariens gestellt und haben es vor Gott gebracht, dass wir reinleben wollen. Wir haben uns dann einen geistlichen Begleiter gesucht. Ich habe mir eine Frau gesucht und Christoph einen Mann. Und die waren zufällig auch ein Pärchen. Die waren auch verlobt. Und die haben uns dann begleitet und auch uns unterstützt in der Zeit, wo es dann manchmal einfach sehr hart war. Was ganz wichtig war für uns, war, dass wir uns klare Regeln gesetzt haben. Also wir haben bewusst gesagt, wir wollen nicht gemeinsam in Urlaub fahren. Und eine Regel war zum Beispiel auch von unseren Elternhäusern, dass ihr nicht in einem Bett miteinander schlafen sollt. Also ohne dass die Familien was voneinander wussten, haben sie wirklich die Regeln aufgestellt, hey, wir möchten es nicht, dass da was passiert in unserem Haus und bitte schlafen in getrennten Zimmern und dann ist die Gefahr einfach nicht so groß. Und da bin ich natürlich sehr dankbar, meinen Eltern auch und Christopher wahrscheinlich auch seinen. Natürlich war das nicht leicht, weil man natürlich sich angezogen fühlt vom anderen, aber manchmal ist es auch passiert, dass der Christopher dann bei mir eingeschlafen ist oder so und dann kann man sagen, hey, wir wollen das wieder ändern und wir setzen uns neu diese Grenze und dann kann man wieder von vorne anfangen. Und so haben wir dann versucht, unsere Beziehung zu leben, einfach mit diesen Regeln und haben dann gemerkt, wenn der eine mal schwach war war der andere Staat und umgekehrt quasi. Und da haben wir gemerkt, hey, wir sind so getragen, der Herr, der trägt uns da durch diese Zeit, wir fühlen uns da so beschützt, dass das wirklich sich immer ausgeht, dass wir wirklich unsere Regeln einhalten können und dass wir wirklich rein in die Ehe gehen können. Und es beruht natürlich auf ganz viel Gebet auch. Das war uns als Paar sehr wichtig, dass wir viel im Gebet sind. Und wir haben unsere zweijährige Verlobungszeit dann auch genutzt, einfach um uns besser kennenzulernen, um unsere Visionen und Träume uns gegenseitig auch zu erzählen, haben auch verschiedene Sachen noch aufgearbeitet, die hochkamen, haben unsere Familien kennengelernt. Das war mir auch sehr wichtig, weil du heiratest ja immer die Familie mit. Es muss dann auch passen. Dann so Sachen wie, wie reagiert er in Stresssituationen, wie geht er mit Kindern um und so einfach grundlegende Sachen, einfach den anderen kennenlernen, damit man einfach richtig gut in die Ehe starten kann. Und es war eine harte Zeit und ich habe mir echt gedacht damals, also wenn ich das geschafft habe, bis zur Ehe zu warten und dann mich verheiratet und dann hat das Schlimmste hinter mir. Yeah. Das habe ich wirklich. Da wusste ich aber noch nicht, was Ehe bedeutet. Nach 2 Jahren Verlobungszeit haben wir natürlich dann auch uns auf den Hochzeitstag gefreut. Und ich habe in der Zeit auch schon meinen Zyklus beobachtet. Und wir haben dann auch geschaut, wie schaut es aus, Hochzeitsnacht, was sagt der Zyklus? Und wir hatten Glück und haben uns dann dementsprechend auch sehr gefreut auf die Hochzeitsnacht und wir hatten dann ganz liebe Freunde, die uns unsere Wohnung schön hergerichtet haben. Also die haben dann Rosenblätter auf dem Boden verstreut, haben Sekt aufgestellt, haben Lichter aufgestellt und einfach alles total schön romantisch vorbereitet. Und als mein Mann und ich dann nach Hause kamen eben und wir das gesehen haben und dann echt gespürt haben, boah, das ist so was Besonderes. Wir dürfen das jetzt gemeinsam genießen, das erste Mal im Rahmen unserer Ehe. Und da kam das erste Mal, boah, das hat sich alles gelohnt, alles Kämpfen, was so anstrengend war, die harten Zeiten, das hat sich so gelohnt. Das war einfach eine unglaubliche, schöne Zeit, auch in den ersten Ehejahren uns so kennenzulernen, die Schönheit der Sexualität zu entdecken. Und das ist auch heute noch so, dass die Liebe Gottes in dem Vereinigen von Mann und Frau einfach so präsent wird. Und das ist was ganz Enormes und das ist ein krasses Gespür einfach, das man dann auch empfindet in den Jahren. Und ich bin so dankbar, dass wir uns dazu entschieden haben, dieses Geheimnis in der Ehe zu entdecken. Wir hatten keine Vorurteile, wir hatten kein Vergleichen, wir haben keinen Schmerz, wir hatten keine Narben, weil irgendein Fleisch vorher zerrissen wurde. Und wir haben keine Worte verloren, die wir schon mal verschenkt haben. Es war alles einmalig. Wir durften es wirklich als Paar entdecken und es war so schön und es ist immer noch schön. Und wir leben jetzt nach über 12 Jahren Ehe mit der NER, das heißt mit der natürlichen Empfängnisregelung. Das heißt, wir warten auf die fruchtbare Zeit und auf die unfruchtbare Zeit. Und die fruchtbare Zeit enthalten wir uns in der Zeit, in der wir kein Kind verantworten können. Und diese Zeit ist für uns wie so ein Besinnen auf die Verlobungszeit. Wie war das damals für uns? Wir haben uns in der Zeit trotzdem geliebt, können unsere Liebe anderweitig auch schenken und dann haben wir eine große Vorfreude auf die Zeit, wo wir dann miteinander schlafen können. Und das ist dann die unfruchtbare Zeit für uns. Und es ist wie ein Zurückbesinnen auf die Hochzeit, die wir erlebt haben. Das heißt, es entsteht jeden Monat eigentlich eine ganz eigene Dynamik in der Ehe. Und das finde ich so cool, dass es nach 12 Jahren Ehe, dass es immer nur wunderschön ist und so eine Vorfreude entsteht. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Frauen ist, die zum Beispiel die Pille nehmen, wenn dann vielleicht auch die Sexualität einschläft und sämtliche Nebenwirkungen da sind. Und deswegen ist es, eine richtige Lebensqualität für uns, einfach diese natürlichen Empfängnisregeln zu leben. Und wir sind dankbar, dass wir das Warten geübt haben, weil wir es jetzt in der Ehe einfach noch mehr genießen können. Und deshalb zum Abschluss möchte ich euch einfach mitgeben, dass Sex so schön ist, so wundervoll. Sex ist sowas Heiliges, dass es einen ganz besonderen Schutz bedarf. Und diesen Schutz bietet nur die Ehe.
Danke. Nächstes Mal bleibe ich daheim und du kommst her. Ich bin stolz auf dich. Es ist immer, wie es die Lissi gesagt hat, wir dürfen in unserer Ehe immer wieder Hochzeitsnacht haben und aber auch immer wieder Verlobungszeit. Und es ist auch in der Ehe manchmal nicht einfach, sich zu enthalten. Es ist einfach, ich glaube, manchmal ist nur wenn wir auf was verzichten, haben wir dieses ultimative Bedürfnis, das sofort zu haben. Das ist wie in der Fastenzeit. Wenn ich auf Essen verzichte, ich habe einen Wahnsinnshunger die erste Woche. Und die zweite Woche wird es dann doch wieder irgendwie schon entspannter. Und die dritte merke ich, ich kann auch ohne Schokolade leben. Der dritte Punkt, der mir bei Sexualität wichtig ist, wenn ich Sex habe, kann ein Kind entstehen. Das kann Leben entstehen. Das blenden wir in unserer Gesellschaft völlig aus. Sexualität und Kind, also Fortpflanzung, ist nicht mehr in Verbindung miteinander. Wir denken das komplett out of the box in einem anderen Bereich. Und immer mit dem Argument, hey, wer seine Sexualität nicht auslebt, der wird krank, der wird komisch. Aber es stimmt einfach nicht. Es stimmt nicht. Du bist nicht das Opfer deines Triebes. Du hast den Trieb in der Hand. Ich habe meinen Trieb in der Hand. Also ich kann mich entscheiden. Das heißt nicht durch die bloße Entscheidung, dass es einfach wird. Aber ich kann mich entscheiden. Unsere Gesellschaft will ständig Sex haben, aber keine Kinder. Weil so ein Kind, das ist ja lästig, da muss man ja in der Nacht aufstehen. Oder so ein Kind führt dazu, dass man so einen Vortrag hier nicht halten kann, weil es krank wird. Und ich muss dir leider eins sagen, wenn du nicht bereit bist für ein Kind, dann solltest du keinen Sex haben. Ganz einfach. Und kein Verhütungsmittel dieser Welt, keines, garantiert dir eine hundertprozentige Sicherheit, dass kein Kind entsteht. Das gibt's nicht. Also ein Freund von mir hat das mal recht drastisch verglichen. Der hat gesagt, prinzipiell, wenn du für Sex vor der Ehe bist, bist du eigentlich auch pro Abtreibung. Ich finde es ein recht krasser Vergleich. Also mich hat es echt zum Nachdenken gebracht. Aber wenn ich nicht bereit bin für ein Kind und ich habe Sex und dann ist plötzlich mein Gegenüber schwanger, aber ich bin nicht bereit für das Kind, was ist dann die Konsequenz? Und wenn es dazu noch behindert ist, dann darf man sowieso bis fast zum Schluss abtreiben. Das ist eigentlich die Realität. Und es sind 100.000 Kinder im Jahr in Deutschland. Das ist eigentlich eine verrückte Zahl. Und jedes Kind hat ein Recht auf ein stabiles Elternhaus. Mein Herz brennt für Ehen, um das mal zu sagen. Und für gute Ehen und für stabile Ehen. Und ich sage auch, es gibt Hoffnung für jede Ehe, egal wie zerrüttet sie ist. Ich bin davon überzeugt, dass es Hoffnung für jede Ehe gibt. Aber ich sehe in unserer Gesellschaft so viele kaputte Ehen und so viele verwahrloste Kinder auch durch diese Ehen, die alle ihr Päckchen da zu tragen haben, da zerreißt mir das Herz. Oft habe ich auch schon das Argument gehört, jetzt probieren wir es nochmal zusammen und dann entsteht ein Kind und dann geht es doch auseinander. Aber bereit für das Kind waren sie nicht, sondern da sollte das Kind diese Ehe kitten. Höre ich gerade von Leuten in meinem Alter, wenn ich mit denen rede, die selber so ein Kind waren. Und ich weiß das werde ich persönlich, ich war der Grund, wo ich entstanden bin, war ich der Grund, dass meine Eltern geheiratet haben.
Ich auch.
Und ich habe es bei meinen Eltern miterlebt, die haben für ihre Ehe gekämpft. Und das war nicht einfach. Und das war auch nicht unbedingt eine Liebeshochzeit, um das mal so zu sagen, sondern die haben sich lieben gelernt. Auch das funktioniert. Also es ist ja auch so ein Phänomen, dass man sich immer und zu 100% lieben muss, dass so Beziehung funktioniert. Manchmal kriegen Lissi und ich uns so in die Haare, dass man meinen könnte, da ist wenig Liebe vorhanden nach außen. Ich habe es jetzt nicht gesehen, das ist fies. Und wo man vielleicht als Außenstehender auch meinen wird, hey, was ist denn mit denen los? Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass die ein Ehepaar sind. Also beim Sex geht es um Liebe. Beim Sex geht es um Leben. Und beim Sex geht es um Menschsein. Um diese drei Punkte geht's. Wenn ich eins von diesen drei Punkten weglasse, ist es, wenn wir ehrlich sind, eine Kultur des Todes. Irgendwas geht drauf dabei. Entweder gehe ich als Mensch dabei drauf, entweder geht das Leben dabei drauf, das entstehen kann, oder die Liebe. Und dann ist Sexualität auch irgendwie tot. Oftmals wird auch Gott vorgeworfen, beziehungsweise der Kirche vorgeworfen, oh, ihr seid solche Spielverderber. Sex ist, das muss man einfach haben. Das ist so schön, das muss man machen. Und ich sage euch eins, die Kirche ist gar kein Spielverderber, sondern sie weiß, wie heilig dieser Moment ist. Und sie kennt sogar einen richtigen Spielplatz dafür. Und das ist die Ehe. Das ist der Spielplatz, wo man es ausprobieren kann. Und oft kommt das Argument, warum sollte ein liebender Gott diese ausgelebte Liebe verbieten wollen? Und wem tut mir denn damit weh, wenn ich Sex habe? Spätestens beim ungewollten Kind tut man wahrscheinlich dem Kind weh, wenn man es in letzter Konsequenz nimmt. Und dem Gegenüber, wenn die Beziehung nicht hält. Und ich finde eine schöne Bibelstelle, auch zum Advent, ist Hebräer 10, Vers 36. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Das ist so eine schöne Bibelstelle. Und ein zentraler Punkt bei uns in unserer Beziehung, wir haben uns nicht ohne Grund in Mechu verlobt. Also Mechu, Mechugorje, ich denke, das ist euch ein Begriff. Es gibt nichts Reineres in ihrer Sexualität wie Maria. Und es wäre fast schon töricht, so war das nach unserem Verständnis, wenn wir das nicht nutzen würden. Und wenn wir nicht sagen würden, es werden Punkte kommen, wo wir so schwach sind und da brauchen wir jemand ultimativ Reines an unserer Seite, die uns hilft, wenn es für uns nicht mehr geht. Weil wir sind Menschen. Und das war ein entscheidender Punkt für unsere Beziehung, dass wir die Gnade erleben durften, dass wir das bis zur Ehe auch durchgehalten haben. Weil es gab genügend Momente, wo es auch hätte ganz anders ausgehen können. Und da war so eine Präsenz auch, also eben nach, in dem Moment war es sehr anstrengend zu sagen, nö, ich gehe jetzt in mein Bett. Aber im Nachhinein war so eine Präsenz auch von Maria da, die uns da wirklich an der Hand genommen hat. Und ich kann das jedem empfehlen, wenn du eine Beziehung hast, stellt euch unter diesen Schutz. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Nichts Kompliziertes, es tut nicht weh. Vermutlich habt ihr das eh schon gemacht, aber das möchte ich euch einfach mitgeben. Und am Schluss, ich möchte euch auch noch mitgeben, vielleicht keimt in dem einen oder anderen jetzt die Frage auf, ja was, wenn es denn schon zu spät ist? Was, wenn es denn schon passiert ist? Und da möchte ich dir sagen, es gibt diesen einen, wir haben das heute im Gottesdienst gefeiert, es gibt diese eine Person, die alles neu macht. Und das ist Jesus Christus. Das ist der, wofür alles ans Kreuz gegangen ist. Und ich habe es erleben dürfen bei einer Freundin von uns. Die war nicht bekehrt und hat das auch ganz anders gelebt. Und hat das auch sehr exzessiv ausgelebt, ihre Sexualität. Und die ist vor den Herrn gegangen und hat wirklich um Vergebung gebeten. Die war innerlich echt zerbrochen, weil sie erkannt hat, was sie nicht mehr schenken kann. Und hat sie da vor den Herrn geschmissen und fragt mich nicht, wie er es gemacht hat, aber der Herr hat sie wirklich komplett neu gemacht. Körperlich wie seelisch. Ich glaube, wenn wir inständig und wenn wir wirklich Reue haben, der Herr ist der Letzte, der zu uns sagt, nö, du nicht. Das glaube ich nicht. Der Herr war immer bei denen, die ihn so gebraucht haben. Und das ist ein Punkt, ich glaube, der Herr kann da wiederherstellen. Und Gott ist die Reinheit. Gott ist die Reinheit und er wünscht sich das für dich, weil wir sind Abbilder. Wir sind Abbilder von ihm. Und es ist nie zu spät. Auch das habe ich schon ganz oft gehört. Ja, jetzt ist es ja eh schon zu spät. Jetzt kann ich es ja eh nicht mehr umdrehen. Stimmt, du kannst es nicht mehr umdrehen, aber Jesus kann es umdrehen. Und Jesus kann es neu machen. Und es ist nie zu spät, warten zu lernen. Warten kann man lernen. Also auch wenn du eine Beziehung hast und ihr lebt es nicht so, einfach eine Empfehlung, dann wartet ab heute. Probiert es aus mit dem Herrn. Es funktioniert. Man stirbt nicht dabei, wenn man keinen Sex hat. Man kann ein ganz normales Leben weiterführen. Eventuell redet man sogar mehr mit seinem Partner. Findet gemeinsame Aktivitäten. Wenn unsere Beziehung von der Lissi und mir nur auf Sex basiert hätte, dann würde sie mich, glaube ich, heute nicht verstehen. Warum ich manche Sachen mache und manche nicht, wenn wir nicht drüber gesprochen hätten. Oder wie ich tick. Warten kann man immer anfangen. Und ich lade euch ein, wir werden nachher werden wir noch das Allerheiligste holen und dann gemeinsam auch, das habe ich schon richtig verstanden, gemeinsam in die Kapelle gehen. Und da werden wir auch einen Moment von Stille und Ruhe haben. Prüf das mal, überlegst dir, wenn heute der Tag ist, wo du deine Sexualität dem Herrn auch wieder zurückschenkst und sagst, Herr, hier bin ich, es hat nicht funktioniert oder es hat funktioniert, ich möchte meine Sexualität einfach dir neu schenken, der du sie mir geschenkt hast, ich schenke sie dir zurück. Hilf mir dabei, dass sie rein bleibt. Ich werde es nicht alleine schaffen. Diese Kapitulation habe ich auch machen müssen, weil ich hätte es nicht alleine geschafft. Bei meiner Biografie sogar sehr witzig, dass ich es überhaupt geschafft habe. Aber das wäre ein anderes Lebenszeugnis, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Gibt es Fragen?
Wie alt wart ihr circa, als ihr geheiratet habt? Und wann habt ihr euch denn dann entschieden, dass es Zeit ist für das erste Kind?
Also ich war 20 und Christopher war 22, als wir geheiratet haben. Als wir uns kennengelernt haben, war ich 17 und er 19. Und fürs erste Kind haben wir uns dann nach 3 Jahren Ehe entschieden. Da haben wir uns dann gesagt, jetzt wollen wir uns öffnen für ein Kind und mal schauen, wann uns der Herr geschenkt. Genau, und es hat auch dann gleich geklappt, nach 3 Jahren.
Was würdest du sagen? Es ist nicht so ein Schwarz-Weiß, so entweder ich gehe mit 100 Leuten am Tag ins Bett oder halt mit 50 oder was halt immer. Oder ich heirate, aber es gibt ja noch einiges dazwischen. Nämlich, dass man zum Beispiel einfach eine solide Partnerschaft hat zum Beispiel und sagt, das gehört mit bei uns dazu, aber das nimmt jetzt nicht uns den Raum ein, sondern das gehört einfach dazu. Was würdest du da antworten?
Also ich würde, glaube ich, auch eine Gegenfrage stellen und würde erstens fragen, warum sie nicht heiraten wollen. Das interessiert mich dann in dem Moment, weil meistens ist das dann der Punkt, sie wollen sich nicht ewig binden. Woher soll ich denn wissen, dass das der Richtige ist? Ja, aber ihr seid seit 10 Jahren zusammen oder seit 15. Und ich würde den Spieß umdrehen. Es wird immer von dieser bösen Kirche gesprochen. Und ich würde da einfach argumentieren, würde sagen, der Kirche ist Sexualität so heilig. Es ist so was Besonderes, dass es eben genau drum für die Kirche diesen geschützten Ort braucht. Und übrigens nicht nur für die Kirche, sondern auch für Gott. Die Kirche macht ja nicht nur irgendwelche Gesetze, weil sie gerade lustig ist, sondern es hat ja auch einen biblisch-theologischen Hintergrund, dass das so ist. Und ja, die Personen oder die zwei, die können das in ihrer Situation sicherlich als richtig empfinden, vor allem wenn sie den Herrn nicht haben. Und da würde ich gar nicht so dagegen preschen, sondern ich würde die zwei Gegenfragen stellen und würde dann einfach versuchen, das anders vorzuleben. Und sie trotzdem immer noch zu lieben, weil es ist so, wir sind so schnell drin, dass wir den anderen, wenn er es nicht so lebt, irgendwo in die Verdammnis schicken. Und das ist nicht unser Recht. Aber das spüren die Leute. Die Leute sehen und spüren, wie wir ihnen gegenübertreten. Und da einfach versuchen, die Liebe Christi zu vermitteln, auch wenn es manchmal schwierig ist.
Ja, habt ihr von der Ehe zusammen gewohnt oder seid ihr erst nach der
Wir sind am Tag unserer Hochzeit zusammengezogen. Also es sind eigentlich so banale Regeln oder Leitplanken, die wir uns gesteckt haben. Nicht in einem Bett schlafen, das haben wir vom Elternhaus mitgekriegt. Das hat uns garantiert vor Sex bewahrt. Nicht zusammenziehen, auch das, ich wüsste ehrlicherweise nicht, ob wir jungfräulich in die Ehe gegangen wären, wenn wir vorher zusammen gewohnt hätten. Ich glaube, das funktioniert nicht. Selbst wenn man separate Zimmer hat. Und ich glaube, wenn der Partner gegenüber, es ist ein Zeichen von Liebe, selbst wenn dieser andere Partner es anders leben will, ist es ein Zeichen von Liebe, dann auf dich oder auf den Gegenüber Rücksicht zu nehmen und zu sagen, okay, wenn das dir ein Wert ist, wenn das für dich wichtig ist, dann versuche ich das auch. Und das ist natürlich dann hart, gerade wenn Gefühle mit ins Spiel kommen, da hat man natürlich auch Angst, den Gegenüber zu verlieren, natürlich.
Habt ihr dann auch in der vorehelichen Zeit dann auch mal so den Moment gehabt, wo ihr dann fast so dran wart, so, okay, das klappt jetzt nicht mehr, oder... Das halten wir immer aus oder das geht auseinander zum Beispiel oder das kriegt man jetzt dann doch nicht hin mit dem Jungfräulich in die Ehe gehen.
Ah, okay.
Also für mich gab es jetzt nie den Moment, dass ich sagen würde, okay, wir sind jetzt doch nicht füreinander bestimmt oder das passt nicht mehr. Also jetzt auf Beziehungsebene, das gab es für mich nie, weil es total klar war für mich, dass der Christopher mein Mann ist. Und da wird dann gekämpft auf allen Fronten, damit es funktioniert. Und man will sich dann ja auch so kennenlernen und so auch sein Nest bauen, damit das alles dann funktioniert, dann wenn wir zusammenziehen und wenn wir heiraten. Und da war nie ein Schwanken irgendwie oder mal der Gedanke da, nee, das klappt nicht. Also es war jetzt von meiner Seite nicht. Auf sexueller Ebene war es eigentlich auch nicht so. Dass wir jetzt gesagt haben, okay, wir sind jetzt kurz davor, oh nein, das schaffen wir nicht. Lassen wir das versprechen, das hat keinen Sinn. Also es war auch nie so. Wir waren uns wirklich vor der Beziehung, haben uns also entschlossen, also ich zumindest habe mich vor der Beziehung entschlossen, dass ich wirklich reinbleiben will und haben das dann als Paar entschieden, haben das mit Gott, das sind wir da diesen Weg gegangen und es war für uns glasklar und da hätte nichts kommen können. Also wir waren da echt irgendwie straight auf dem Weg. Wir waren echt vielen Gefahren ausgesetzt und es war wirklich hart und dann gab es Momente, wo man gesagt hat, okay, das geht zu weit oder so und dann muss man wieder einen Schritt zurückgehen. Aber ich von meiner Seite aus, ich hätte es nie geschafft, mit ihm zu schlafen vor der Ehe, weil für mich das Sünde ist. Und das würde ich nicht, wollte ich nicht. Und deswegen war das eine entschiedene Sache für mich.
Ich glaube, es liegt auch dran, welche Grenzen man zieht. Also ich kann jetzt keinem auch die Grenze sagen, ab da wird es schwierig und so kann man so einen Strich auf den Bauch machen zum Beispiel. Also ich möchte auch nicht sagen, findet's raus. Das gar nicht, sondern ey, lieber ihr setzt euch eine strenge Regel wie eine zu lasche. Wir haben auch Freunde, die haben sich vor der Ehe nicht mal geküsst. Auch das gibt's. Ich persönlich würde es nicht so leben wollen. Aber hey, wenn das für die eine Grenze ist, wo sie wissen, sie werden dann schwach, wenn es ihnen wert ist und sie das schützen wollen, dann kann man so eine Grenze einziehen.